Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Bruce Willis, wir reden darüber, dass das Fluch der Karibik-Franchise weiter ausgeweitet werden soll und wir reden darüber, dass Matthias Schweighöfer in einem Christopher Nolan-Film spielen soll. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ja, moin. Eine neue Folge Filmpalava. Heute geht's um ein paar Film-News, die wir einfach mal so ein bisschen durchquatschen. Ein paar Fragen dazu stellen. Wird eher ein wildes Palava, würde ich mal behaupten. Und mit dabei ist der teetrinkende Niklas.
Hallo, teetrinkender Tobi.
Hallo. Und ein was trinkender Marcel?
Ich habe mir hier so ganz im Flair dieser großen Streamer, die haben ja immer so eine Wasservase quasi neben sich stehen. Eine Vase habe ich nicht, aber ich habe eine große Flasche Wasser auf jeden Fall. Hallo.
Mit Bart und Brille.
Mit Bart und Brille, ja. Ich dachte, das ist so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, aber hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Aber naja.
Nee, aber schön. Ja, wilde News. Einfach mal rundherum raus. Ich hatte einfach nur ein bisschen durchgeguckt, was so in der letzten Zeit in der Filmwelt passiert ist oder irgendwelche tollen Filmstarts, Serienstarts, die demnächst anstehen. Was wir rauslassen, ist die tolle Will Smith Action, glaube ich. Ich glaube, da wurde genug drüber diskutiert.
Obwohl es eine neue Entwicklung gibt, ne? Seit vorgestern, glaube ich.
Und aber jetzt haben wir es doch drin. Was ist die neue Entwicklung?
Dass der für 10 Jahre. Ne? Also ist ja so. Dass der für 10 Jahre gebannt wurde. Von der Academy, von sämtlichen Veranstaltungen von der Academy. Aber ihm wird nicht der Oscar aberkannt.
Ja.
Was ja immerhin zur Debatte stand. Also, aber ich denke, ja, das Thema ist schon sehr erschöpft, also müssen wir vielleicht nicht auch noch breit reden.
Wäre jetzt auch meine Tendenz gewesen, ja.
Ich denke, da wurde schon alles zu gesagt, was irgendwie gesagt werden musste.
Oder konnte.
Ja.
Ja, daher würde ich jetzt mit, was war nochmal der Singular von News? Gab's nicht, ne?
Eine Neuigkeit.
Daher würde ich mit eine Neuigkeit eins starten. Ich glaube, du hast es auch schon mitbekommen, aber ich fand es trotzdem irgendwie spannend und traurig zugleich. Bruce Willis ist raus aus der Filmbranche, nenne ich es mal. Aber jetzt nicht, weil er irgendwen geslappt hat, sondern wegen irgendeiner Krankheit, irgendeiner Sprachstörung. Hat zumindest jetzt die Ehefrau bekannt gegeben. Da war jetzt mal meine Frage für euch. Wie fandet ihr, sag ich mal, so die alten Bruce Willis-Filme, die neuen? Und, um eine dritte Frage hinterher zu hauen, glaubt ihr, es wird irgendwann einen neuen Darsteller für irgendwelche Stirb-Langsam-Filme geben?
Oh, direkt viele Fragen. Also erstmal finde ich, macht das Retrospektive sehr viel Sinn tatsächlich. Also als ich das mit der Krankheit gehört habe, hat sich direkt so in meinem Kopf, also ich vermute, die wissen das schon länger, um ehrlich zu sein. Denn das würde erklären, warum Bruce Willis in den letzten Jahren halt diese Filme bevorzugt hat, wo der einen Drehtag hat, da seine 7 Lines sagt und dann wieder verschwindet und keine unglaublich ambitionierten Projekte umsetzt. Also vielleicht hat er auch noch nicht die Diagnose gehabt, sondern nur gemerkt, dass er nicht mehr so richtig Drehbücher auswendig lernen kann und so weiter und so fort. Aber das hat irgendwie, als ich die News gehört habe, habe ich gedacht, so ja, irgendwie passt das. Ich habe gedacht, der macht einfach Cash in der Zeit, aber das passt auch zu dem Bild. So.
Mhm.
Von daher, vielleicht, ja, ist eine traurige Sache, aber ich denke mal, ja.
Er hat auch genug erreicht, könnte man sagen, ne?
Auf jeden Fall, der ist ja eine, also, ist eine Legende und hat genug Kultfilme produziert.
Ja.
Habt ihr einen Bruce Willis-Film, der bei euch raussticht es gibt ja schon mehrere, die jetzt so Kultstatus erreicht haben?
Ja, Pulp Fiction war schon ein krasses Ding. Also klar, Stirb langsam reißt das, wofür man den eigentlich kennt, aber wie ist der Geisterfilm?
Sixth Sense.
Sixth Sense, natürlich auch ein krasser Film. Ich weiß nicht, was wäre dein Lieblings-Bruce Willis-Streifen?
Ich fand tatsächlich damals auch Unbreakable nicht schlecht.
Mhm.
Fand ich auch ziemlich gut. Also
auch Shyamalan.
Ja, stimmt.
Und glaubt ihr, es wird einen neuen Stirb langsam Menschen geben? der das irgendwann übernimmt, oder glaubt ihr, das Franchise, ich meine, es ist ja eh schon fast ausgelutscht, aber.
Also für mich wäre es eher so, dass es damit vorbei ist, aber ich denke fast, dazu wollte Niklas gerade auch ansetzen, was lebt, das halten wir so lange am Leben, wie wir es irgendwie am Leben halten können. Von daher könnte ich es mir schon vorstellen, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist damit schon langsam eigentlich vorbei. Also.
Ja, glaube ich auch. Ich befürchte, das Business, wie es ist, dass sie irgendwann noch dieses Franchise auspressen werden und irgendein B-Movie-artiger Film rauskommt, der dann noch Stirb langsam heißt. Stirb langsam ohne Bruce Willis geht eigentlich nicht klar. Die sind schon, vor allem wirkt das jetzt auch geschmacklos, muss ich sagen. Also fände ich sehr geschmacklos, wenn jetzt in den nächsten, eigentlich sollte es nie wieder einen Stirb langsam Film geben.
Ja, aber auf der anderen Seite, es gab auch noch zig Fast and Furious Teile.
Guter Punkt.
Ne, und da hätte man auch sagen können, okay, mit Paul Walkers Tod, so, okay, da machen wir jetzt irgendwie einen Strich drunter. Und da war ja noch der eine Film gedreht worden, wo er ja noch zum Teil mitgespielt hatte und wo dann der Rest irgendwie, glaube ich, in der Nachbereitung irgendwie dann, ja, gerettet wurde, sodass der Film mit ihm überhaupt noch rauskommen konnte. Und dann hat man danach auch nicht gesagt, gut, dabei belassen wir es, sondern ganz im Gegenteil, also wirklich ganz im Gegenteil.
Aber bei Fast and Furious hast du ja einen größeren Maincast. Da hast du ja wirklich deine noch 3-4 anderen Hauptfiguren, die noch weitermachen quasi, also insbesondere Vin Diesel. Und bei Stirb langsam hast du wirklich nur Bruce Willis, der irgendwie die Konstante ist in den Filmen. Also kann man vielleicht nicht 1:1 vergleichen, aber du hast schon recht, das war.
Was mit Black Panther? Ist ja auch so ein spezieller Fall. Hätte man ja auch sagen können, wir machen nie wieder einen Teil 2.
Ja. Aber der war, glaube ich, einfach noch zu erfolgreich. Ne? Ich meine, das war gerade mal Teil 1, der ist voll eingeschlagen. Und dann denkt man sich, ja gut, ist zwar traurig, aber wollen wir jetzt hier auf Millionengewinne verzichten? Natürlich nicht.
Und ich würde es vielleicht noch dahingehend anders sehen, dass halt Black Panther ein Film war. Es waren zwei Filme, oder?
Ja. Aber er kam halt eben bei den Avengers mit.
Ach ja, ja, okay. Gab es nicht noch einen zweiten Black Panther?
Nee, der kommt ja. Aber da weiß ja auch noch keiner genau, ob der da jetzt irgendwie in CGI mitspielt oder wie auch immer das passieren soll.
Moment, habe ich gerade einen kompletten. Gab es nicht einen? Ich dachte irgendwie, es gab einen zweiten Black Panther, den ich mir nicht angeguckt habe. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch abgebucht in meinem Kopf. Aber das war halt ein Film, wo Chadwick Boseman den Charakter gespielt hat. Und Stirb langsam waren halt wie viele am Ende? Fünf
oder?
Also, ja, irgendwie ich glaube schon, das war schon, weiß ich nicht, das ist schon noch ein anderes Level für mich.
Ja, das mag sein. Aber Marshall, du hast eben schön von Fast and Furious gesprochen. Und der 9. Teil davon ist nämlich auf Platz 2 der meistverkauften DVDs und Blu-rays 22 gelandet. ich wollte mal eine Überleitung machen. Nee, ich finde es nochmal spannend, einfach das Thema DVD und Blu-rays anzusprechen. Auf Platz 3 übrigens Raya und der letzte Drache. Und auf Platz 1 der.
Oh, wie fandet ihr denn? Habt ihr den gesehen?
Nee. Raya und der letzte Drache? Nee.
Ah, schade. Weil ich hab den gesehen und ich fand den gar nicht so grauenhaft. Aber dann habe ich mit. ich fand den okay. Nee, ich fand den wirklich okay. Ich habe den gesehen und fand den solide. Und dann habe ich mit ein paar Freunden geredet. Und. Fabian, und der hat den Film auch gesehen und hat mir gesagt, sowas Grauenhaftes hätte er noch nie gesehen. Und da war ich erstmal irritiert. Deswegen war ich jetzt gespannt auf eure Meinung. Woran er so Anstoß genommen hat, ist an der Stimme von dem Drachen. Aber könnt ihr jetzt nichts mit anfangen, aber die ist sehr flippig, sage ich mal so. Ich fand Raya und der letzte Drache nicht komplett verkehrt, aber okay. Was mich eher interessieren würde, wie ist denn allgemein die DVD- und Blu-ray-Verkaufszahlen? Hast du da zufällig Informationen zu?
Ja, das waren jetzt die Deutschen auch nur.
Ja.
Die, also hier irgendwie GFK Entertainment hat da so eine, ich nenne es mal, Studie ist übertrieben, aber sowas gemacht. Und irgendwie war das im letzten, also ist auf jeden Fall jetzt von 2020 auf 2021 stark eingebrochen.
Ja.
Macht ja irgendwie auch Sinn bei den ganzen Streaming-Diensten. Und deshalb war die Frage, oder wäre meine Frage auch, wie ihr so mit DVDs noch seid. Ich glaube, Marcel, du hast ja auch mal erzählt, die 3 besten Filme des Jahres holst du dir immer, oder?
Ja, genau. Das mache ich so seit ein paar Jahren, dass ich mir immer so die 2-3 besten Filme aus dem Jahr, also die besten Filme im Sinne von, die mich am meisten überzeugt haben, dass ich mir die immer irgendwie zu Weihnachten, zum Geburtstag auf Blu-ray wünsche. Und das heißt, ich habe eine langsam wachsende Blu-ray-Sammlung, Dafür aber auch mit sehr ausgelesenen Titeln.
Das heißt, das ist richtig Gold, was du da eigentlich hast.
Ja, also ich würde schon sagen, ich habe eine Sammlung, die sich durchaus sehen lassen kann. Also wenn ich dir teilweise so durchgehe, ich mir auch so Banger, 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 richtig geil, richtig top, würde ich mir sofort wieder reinziehen. Also so wie es sein soll. Dann denke ich mir, okay, wenn man irgendwann mal Kinder hat oder so und man will denen gute Filme zeigen, kann ich einfach sagen, hier, wählt irgendeinen davon aus. Ist egal welchen, es sind nur Banger.
Ich finde das Wort Banger da so ein bisschen kritisch, wenn man das an Kinder weitergibt, aber...
Ja. Tatsächlich ist das ein gutes Argument dafür, sowas tatsächlich noch haptisch aufzubauen. Weil eigentlich bin ich dem Digitalen sehr zugewandt. Also ich mag das, dass ich nicht alles haptisch haben muss. Aber es ist schon tatsächlich, weil auch ich bin überhaupt mit Filmen ursprünglich in Berührung gekommen, weil meine Eltern eine riesen VHS-Sammlung hatten, die alle selbst aufgenommen hatten, die ich dann durchgeguckt habe. Und das war schon cool, die Dinger dann in dem Regal zu haben. Ich frage mich halt, ob das so wird wie mit Kassetten und also das ist halt irgendwann, dass du irgendwann den Blu-ray-Player entstauben musst und noch irgendwo den Adapter finden musst, wie das Ding noch funktioniert in 10 Jahren. Aber muss nicht sein, also keine Ahnung. Ich habe dazu ich habe fast keine Blu-rays. Ich habe fast alles entweder digital, also bei meinem Prime-Konto, oder ich habe 3 Blu-Rays oder sowas. Also wirklich wenig.
Aber ich finde diese Marshall-Taktik eigentlich ganz cool. Weil dann, es nimmt ja jetzt nicht unendlich viel Platz weg, wenn du dir 2-3 Filme pro Jahr da holst. Und ich weiß nicht, wann hast du damit gestartet?
Boah, das kann ich nicht mehr sagen. Also ich hatte halt anfangs eh schon eine Sammlung, die war aber noch nicht so reduziert, sag ich mal. Weil ich es eigentlich immer schon ganz cool fand, so ein paar DVDs zu haben. Das habe ich mir, glaube ich, damals in der Schauspielausbildung. Da habe ich angefangen, mir so einige Filme einfach zu holen, auch weil ich die nicht kannte, weil die irgendwie während der Ausbildung ein Thema waren. Und ich dann dachte, hey, okay, du holst dir die lieber als DVD. Habe ich mir damals gebraucht geholt, weil ich glaube, Achtung Werbung, bei Medimobs, glaube ich, habe ich mir dann gebraucht so 4-5 Stück direkt geholt. Und dann hatte ich da so eine kleine Sammlung. Aber das waren halt einfach Filme, die ich dachte, die habe ich noch nicht gesehen, die möchte ich sehen. Und es hat sich dann irgendwann nach der Schauspielausbildung, also so vor, weiß ich nicht, bestimmt 7-8 Jahren, halt dahingehend so ein bisschen gewandelt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hole mir nicht die ich noch nicht gesehen habe, sondern die ich gesehen habe, von denen ich weiß, die sind ausgezeichnet.
Was ist, wenn man dir jetzt einfach mal irgendeine Blu-ray schenkt? Zerstört man dein Konzept dann?
Nein, das ist schon auch noch okay. Aber vielleicht kommt die dann in ein separates Regal oder so. Dann sage ich später den Kindern so, die ersten 4 sind top und darunter, ja, ihr könnt auch schauen, wenn ihr wollt, aber.
Ja, okay.
Ich fände es cool, wenn du irgendwann mal ein Video machen würdest, wo du deine Sammlung durchgehst und vielleicht so, also fände ich wirklich cool. Ja. Würde mich nämlich auch interessieren, was du da so zu sagen hast zu den einzelnen Filmen. Aber, ja.
Ja, es ist eine genial haptische Sammlung einfach, anstatt dass du dir irgendwo eine Liste notierst oder so, kannst du einfach sagen, hier.
Ja, das ist auch der große Punkt dafür halt. Tatsächlich.
Ich mag halt auch den Gedanken, dass ich die Sachen einfach nicht noch suchen muss. Das heißt, wenn ich jetzt Bock habe auf den Film, ich weiß, ich habe den im Regal stehen. Ich muss nicht noch googeln, okay, ist der gerade überhaupt auf irgendeinem Streaming-Dienst? Und dann ist der halt zum Beispiel gerade nur auf Sky Ticket. Dann denke ich mir so, ja gut, okay, habe ich jetzt halt gerade nicht. Dann muss ich gucken, okay, gibt's den bei Amazon? Dann muss ich den da aber leihen oder kaufen. Und dann habe ich den da gekauft, digital. Aber was habe ich denn vom digitalen Kauf? Das finde ich noch viel unsinniger, als sich den Blu-ray zu holen, ehrlich gesagt. Ist meine Meinung. Ja, und keine Ahnung, dann weiß ich einfach, hey, ich kann einfach da reingucken und dann habe ich die alle da.
Ja. Ja, solide.
Ohne Werbung, ohne irgendwas. Ich kann die einfach reinlegen und durchlaufen lassen.
Ja. Ja. Nächste Neuigkeit.
Aber warte mal, was mich noch interessiert hätte, was ich gerade nicht verstanden habe akustisch, was auf Platz 1 war, der meistverkauften.
James Bond war es.
Ah, okay, ja.
Die hatten so eine Top 10 gemacht.
Lustigerweise habe ich da heute gelesen, dass die James-Bond-Teile alle in nächster Zeit bei Prime kommen. Der ganze Katalog, ja.
Ui.
Ja. Jetzt in meiner guten Vorbereitung kann ich natürlich nicht sagen, wann genau. Aber könnt ihr vielleicht mal googeln, wenn euch das interessiert. Ich glaube, bald kommen die bei Prime tatsächlich. Fände ich cool, weil ich habe viele von den alten noch nicht gesehen. Und da kann ich noch mal ein bisschen Film-Allgemeinwissen nachholen.
Ja. Nicht also alle.
Ein paar Sean Connery habe ich nicht gesehen. Die mit dem Timothy Dalton habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen.
Ja. Ja, da fehlen mir auch noch einige. Finde ich auch ganz cool. Aber Tobi, du bist auch nicht so DVD Blu-ray-mäßig, ne, unterwegs?
Ich habe 2 Stück, glaube ich. Aber ich habe auch nichts, um eine Blu-ray abzuspielen. Da geht der Spaß schon los.
Aber jetzt musst du mir mal sagen, welche du hast.
Ich habe den Joker.
Ja.
Ah, oh nee, ich habe noch 3 weitere. Und dann habe ich 3 Sachen von der Augsburger Puppenkiste, weil ich es ganz geil finde, als DVD. Also ich glaube, Jim Knopf und die 7 vom Apfelstern. Nee, wie heißt das denn nochmal? Unglaublich geil. Also wo wir irgendwann mal letztens die Frage hatten, wenn man sich richtig einen reinscheppert, was man dabei gucken kann. Auf jeden Fall das absolut abgespaceste Humor ever und auch richtig lustig.
Also das ist auf jeden Fall eine wilde Kombo. Der Joker und Jim Knopf.
Nacheinander so, das wäre auch richtig geil. Aber zum Beispiel meine Schwester, die sammelt seit ungefähr genauso lange wie ich alle Disney-Filme. Und ich glaube fast tatsächlich, also gerade die ganzen alten Disney-Filme und sowas auch, dass mittlerweile deine Sammlung wirklich beinahe vollständig ist. Also die hat wirklich ein komplettes Regal, da hast du die komplette Disney-Auswahl.
Das ist krass.
Halt bei ihr, glaube ich, auch so im Hinblick auf Familie irgendwann, ne? Und dann so Kids und dann können die einfach beliebigen Disney-Film rausziehen. Alle da.
Da kannst du dir mal Raya und der letzte Drache ausleihen und dann mir sagen, wie du den fandest.
Das mache ich dann mal.
Ja. Ja, muss ich auch mal gucken. Apropos geile Filme.
Ja.
Kommt erst nächstes Jahr im Juli raus. Ich nenne euch einfach ein paar Leute vom Cast. Und vielleicht wisst ihr auch, welcher das ist. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence
Pack,
danke. Rami Malek, Josh Hartnett, Gary Oldman und in der Hauptrolle Cillian Murphy. Klingelt irgendwas?
Ja, da klingelt was bei mir. Ist das der neue Nolan?
Ja. Ich fand den Cast wieder so gruselig.
Boah, das ist wirklich ein gruseliger Cast. Ja. Ein im besten Sinne atemberaubender Cast. Das klingt spannend. Gibt es schon eine Information zu Storyline und sowas?
Oppenheimer wird er heißen. Und darum geht es halt.
Um das Manhattan-Projekt oder was?
Ja, sozusagen Vater der Atombombe. Wie genau der das umsetzt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein realistisches Biopic wird oder ob die Zeit wieder voll durch die Fuß durch die Bahn geht. Man weiß ja wirklich nicht. Aber ich hatte mir den Cast wieder angeguckt und seit ich jetzt letztens hier Peaky Blinders geguckt habe, bin ich ja ein noch größerer Cillian Murphy-Fan als vorher. Und boah, ich habe richtig Bock. Obwohl ein deutscher Schauspieler auch es reingeschafft hat. And it is?
Daniel Brühl?
Nee.
Wenn es Matthias Schweighöfer ist, schmeiße ich offiziell hin.
Was schmeißt du dann hin?
Ja, tja, Marcel, die Stakes sind hoch.
Jetzt bin ich gespannt.
Dieses Nasenspray.
Okay, haus hin.
Wirklich Matthias Schweighöfer?
Ernsthaft?
Ja, der hat es irgendwie jetzt reingeschafft, ja. Fand ich auch, obwohl, wenn er immerhin eine Rolle hat, wo er vielleicht jetzt kein Vollidioten
was
spielt,
hat,
sondern
Was hat er in dem Line-Up verloren? Also ich freue mich natürlich für ihn. Pure innere Freude. Aber was hat er da verloren?
Ich weiß nicht genau, ob da Ich glaube, der hat einen guten Agenten.
Das glaube ich auch.
Ja, das kann sein.
Weil ich würde mich direkt fragen, welchen Film von Matthias Schweighöfer Christopher Nolan gesehen hat, um zu sagen, ja, den brauchen wir.
Aber ich denke eher, weil der vielleicht in letzter Zeit so viel halt in amerikanischen Talkshows und so unterwegs war und dann da so ein bisschen mehr so deutscher Schauspieler und dann denkt er sich, okay, komm, ja, kriegt halt die Rolle vom kleinen Jungen, der von der Atombombe zerfetzt wird. Sorry, ich weiß gar nicht, wo auf einmal dieser völlig unbegründete Hass herkommt. Ich wollte
gerade sagen.
Eigentlich habe ich gar nichts gegen Matthias Schweighöfer. Also kurz, ich finde seine Filme doch zum Großteil crap, aber
du hast gerade ein Nasenspray auf den Boden geworfen.
Ja, habe ich wirklich. Ich muss es mal wieder aufheben.
Ja, mach das mal.
Vielleicht überrascht er uns ja positiv.
Ja, ich hoffe halt auch, wenn er da halt eine halbwegs gute Rolle bekommt. Ich meine, die letzten beiden Ami-Filme da mit hier Army of Thieves oder wie auch immer, da hat er halt wieder fast so seinen üblichen Blödsinn-Rollending.
Ist das krass confirmed? Matthias Schweighöfer spielt in einem Christopher Nolan-Film. Mhm.
Ja. Ich meine, es ist
nicht. Da treffen doch zwei Welten aufeinander so.
Vielleicht hängt das ja auch mit dem ganzen Storyline-Ding zusammen. Aber vielleicht ist das halt auch nicht ganz verkehrt. Ich meine,
vielleicht treffen in dem Film ja auch Welten aufeinander.
Vielleicht.
Vielleicht gibt es eine Zeitreise in dem Film und den alten Matthias Schweighöfer spielt Til Schweiger. Oh Gott.
Das soll ja nicht noch gruseliger werden.
Ja.
Naja, dauert aber ungefähr nur noch ein bisschen mehr als ein Jahr und dann kommt er raus und ich freue mich da wieder drauf. Vor allem, es soll so eine Art Biopic werden, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es irgendwie nachher vielleicht doch ausartet in irgendeine Richtung, aber...
Ist ja faszinierend. Also ich bin jetzt schon fasziniert von dem Projekt. Jetzt bin ich auch... Der Hype hat angefangen.
Ja, es ist vor allem auch eine super spannende historische...
Ja, auf jeden Fall.
Einfach da, also.
Auf jeden Fall. Da gibt es auch unglaublich viel Futter drumherum und so viele bekannte Persönlichkeiten, die einfach in diesem Projekt vereint waren.
Ja. Aber wenig Filme in die Richtung. Oder also...
Ich kenne jetzt nicht,
ich kenne so Dokus keinen. Mal irgendwie.
Ja, aber Dokus, ja, aber...
Das war's, ja.
Ich meine, okay, Doctor Strange und How I Learned to Love the Bomb. Doctor Strange Love. Aber das ist auch nicht so richtig. Manhattan-Projekt ist eher danach.
Oh, okay, es klingelt gar nicht.
Kubrick? Dr. Strangelove? Nee?
Nee.
Okay.
Sorry.
Aber du kennst den Marcel, oder?
Dr. Strangelove? Ich kenne ihn, aber ja. Ich bin jetzt auch kein Experte von dem Film auf jeden Fall.
Okay. Den könnt ihr euch mal angucken. Das ist ein interessanter Film. Und ist auch ein Film, der oft zitiert wird in anderen Filmen.
Von wann ist der?
Ja, jetzt. Grob. Jetzt, auf jeden Fall zur Zeit des Kalten Krieges. Ich würde sagen, jetzt lehne ich mich auch aus dem Fenster, ich weiß es nämlich nicht. Aber ich würde sagen, Ende 70er. Das ist vielleicht komplett falsch, ich guck mal kurz nach.
Guck mal nach und ich starte mit dem nächsten. Mit der nächsten tollen Neuigkeit. Ich finde das Wort Neuigkeit irgendwie furchtbar, aber. Marcel, wie fandst du denn die ganzen Flucht der Karibik-Filme?
Also, die ersten 1-2 fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Also gerade den ersten habe ich auch damals, glaube ich, 2-3 Mal gesehen. Und den fand ich wirklich eigentlich witzig unterhaltsam. Und hinten raus habe ich ein bisschen den Spaß dran verloren. Also. Da wird es zu lang, es war irgendwie immer dasselbe, die Figur hatte sich irgendwie ausgespielt von Johnny Depp.
Aber die war ja am Ende gar nicht mehr dabei, schon, oder?
Ja, ganz am Ende, glaube ich, war gar nicht mehr dabei, aber schon in Teil 4, glaube ich, da war sie ja noch ziemlich zentral, glaube ich.
Das kann sein, ja.
Und da bin ich schon, ich weiß, Flucht der Karibik 4 ist, glaube ich, der einzige Film jemals, wo ich im Kino eingeschlafen bin.
Oh,
krass. Ja, ich muss dazu sagen, ich war quasi doppelt im Kino. Ich hatte davor schon einen Film gesehen.
Okay.
Das war, glaube ich, irgendwie 72 Stunden oder so, glaube ich, war das.
Mhm.
Also nicht der gute, ne, mit Liam Neeson, sondern ja. Und dann war danach auf Flucht der Karibik 4 und da bin ich dann irgendwie eine halbe Stunde vor Ende tatsächlich eingepennt.
Hast du dir einen Wein dabei getrunken?
Nee. Gar nichts. Ich bin einfach eingepennt. Das hat mich einfach nicht mitgenommen. Ich war müde. Dann habe ich einfach gepennt.
Nee, finde ich eine gute Idee. Aber ich habe das Gefühl, du willst deine 70er-Jahre-Aussage korrigieren.
Ein bisschen. 1964.
Ach, so früh?
Ja, das ist ein früher Film. Ne?
Ach, krass.
Ja. Aber immerhin nicht das falsche Jahrtausend. Kann bei Curie auch was.
Ja. Naja, auf jeden Fall bei Flucht der Karibik, Johnny Depp ist ja raus, wie bei so einigen Sachen mit seiner tollen Amber Heard war richtig, ja. Aber es soll eventuell trotzdem noch ein Flucht der Karibik 6 geben, also war ja zu erwarten, aber was ich vielleicht sogar wirklich ganz cool finde, weil ich diesen Stil oder diese Atmosphäre davon ganz cool finde, es soll vielleicht ein Spin-off mit Margot Robbie geben, wo die irgendeine Oberpiratin spielt. Fändet ihr das besser als ein Fluch der Karibik 6 oder würdet ihr sagen, beides nicht mehr?
Also erstmal finde ich die Geschichte mit Johnny Depp lustig und Fantastische Tierwesen 3, dass der für einen Tag Dreh 16 Millionen Dollar bekommen hat. Kennt ihr die Geschichte?
Ja.
Dass Der hatte in seinem Vertrag, Marcel, kennst du die auch?
Nee.
Ja, der hatte in seinem Vertrag drinstehen, dass der, wenn er zum Dreh erscheint, halt die ganze Gage bekommt. Und er ist halt den ersten Tag zum Dreh erschienen und dann ist die Kontroverse mit Amber Heard da gestartet. Und zu Unrecht im Endeffekt, ja, wie sich herausgestellt hat, wurde er von Disney gejust. Und jetzt kriegt er für einen Drehtag 16 Millionen Dollar. Also hat eine gute Gage dafür bekommen. Mhm. Aber bei Fluch der Karibik, um auf das Thema zurückzukommen, sorry, dass ich ja kurz wieder einen Turn zur Seite genommen habe. Ich finde, die bringen das halt aus bis zum geht nicht mehr. Und deswegen finde ich es auch keine gute Idee, da jetzt noch einen Spin-off mit Margot Robbie zu machen. Warum nicht mal, wenn sie einen Piratenfilm mit Margot Robbie machen, warum dann nicht mal eine eigene Geschichte? Also muss das was mit Fluch der Karibik zu tun haben, frage ich dann.
Ja, fürs Marketing, ja.
Fürs Marketing, ja, ja.
Das reicht ja, glaube ich, auch wieder.
Also da habe ich die Meinung, er ist eine gute Schauspielerin und wenn sie es richtig machen, und zwar wie den ersten und den zweiten fand ich auch noch ganz unterhaltsam, dann kann das ein guter Film werden. Aber wenn sie es erzwingen, dann sehe ich da eher rot. Beziehungsweise ja. Düster.
Also ich sehe schon auch Margot Robbie in der Rolle von so einer Piratenbraut. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also aber dann sehe ich es wieder wie Niklas. Warum dann nicht einen eigenen Film drum machen? Oder vielleicht sogar ein eigenes, wenn sie doch so Franchises so lieben, dann sollen sie doch ein neues Franchise aufmachen. Aber immer dieses Todreiten und sagen, das dann, muss dann aber ein Spin-off von sein, einfach damit die Welt halt zieht bei den Kinokassen. Ah, ich bin so leid. Aber wir haben dieses Thema auch andauernd. Ich bin es auch leid, mich darüber aufzuregen fast schon.
Dann lieber Matthias Schweighöfer aufregen, ne?
Dann lieber mal immer jemand Neues aufregen, so Matthias Schweighöfer. Ja.
Glaubt ihr denn, dass Fluch der Karibik wirklich noch zieht als Name? Weil er hat schon im Image stark gelitten unter den letzten Filmen, gefühlt. Also.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob die, aber ich glaube, die waren schon noch in einer gewissen Weise erfolgreich. Also an der Kinokasse, nicht an der, bei den Oscars, sage ich mal, aber.
Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, also. Wäre ich der Berater von Disney, würde ich abraten. Aber vielleicht bin ich gerade deswegen nicht der Berater von Disney. Ach, ja. Aber spannend.
Ja, springen wir wieder das, was halb aktuell ist. Wenn ich jetzt aufs Datum gucke, 10 Tagen, am 21. kommt ein voraussichtlich wunderbarer Film raus, der sehr positiv in den ersten Kritiken war. Es geht nicht um ein Franchise, es geht aber um, nee, mir fällt es nicht so gut ein, Northman kommt. Jetzt schon. Das finde ich, also in anderthalb Wochen, und da freue ich mich tierisch drauf.
Schon richtig Bock drauf.
Den möchte ich auf jeden Fall auch unbedingt im Kino sehen.
Der war auch, meine ich, bei unserer Vorausschau aufs Jahr 22 unter deinen Favoriten, ne?
Ja, ich glaube bei dir auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wo ich jetzt auch noch The Witch nachgeholt habe, den Film, mit dem der Robert Eggers quasi so komplett gehypt wurde. Mhm.
Den habe ich übrigens auch gesehen.
Und?
Letztens.
Was sagst du?
Ja. Ich fand ihn tatsächlich auch ganz cool. Er hat einen ganz eigenen, anderen Stil irgendwie. Weil es war jetzt ja auch kein richtiger Horrorfilm. Aber du hast viele weirde Szenen, weirde Momente und irgendwie auch krasse Szenen. Ja. Aber ich fand ihn tatsächlich nicht schlecht. Also es war mal was anderes.
Ja. Ja, ich fand ihn auch. Also als alter Horrorfilmverächter, ja, fand ich den angenehm anders und sehr interessant. Und The Lighthouse, den wir zusammen gesehen haben damals, immer noch fasziniert von dem Film.
Ja, will ich auch irgendwann nochmal gucken.
Ja, ja, also, ja. Und dann guckst du dir auch das Line-Up an für den Film. Ne? Da ist ja auch wieder Anya Taylor-Joy dabei und hier der Skarsgård, ne? In der Hauptrolle.
Einer von denen, ja.
Ja, und Willem Dafoe ist, glaube ich, auch am Start. Also ich kann es kaum erwarten. Das wird super.
Ist einer von den Skarsgård in der Hauptrolle? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Der, okay. Ich glaube, der Alexander Skarsgård, oder?
Also. Es kann sein, es kann wirklich sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, mach du mal kurz
den Googler. Ich mach nochmal den Gegencheck hier. Wie
in der Zeit frage ich Marcel, jetzt haben wir ja das ist ja wieder Wikinger-Stuff, eben hatten wir Piraten-Stuff. Was wäre denn ein Franchise oder eine Zeit, eine Atmosphäre, was auch immer, wo du richtig Bock drauf hättest?
Oh, das ist aber auch keine einfache Frage, Tobi, so aus
dem Stegreif.
Alexander Skarsgård, wollte ich nochmal bestätigen.
Die kannst du direkt mit überlegen, falls du die Frage zugehört hast.
Nee.
Wikinger gibt's ja, Piraten, was auch immer, was wäre ein Franchise, was du richtig geil fändest? Was es jetzt vielleicht noch nicht so wie Sand am Meer gibt.
So, jetzt
Ja, ist jetzt schon fast so eine böse, wilde Fragerunde, ich weiß, aber
Es ist fast schon
Das ist tatsächlich schwierig.
Ich Berater für Disney.
Also. Was ich noch gerne, also das ist jetzt auch nichts, was es nicht schon gäbe. Wusste nicht, dass schon ein paar Filme zu gäbe. Aber was ich immer geil fand, war so ein Römer-Setting. Und ich glaube, es gibt in der römischen Geschichte noch verdammt viele Sachen, die man richtig geil erzählen könnte und auf die Leinwand bringen könnte. Das wäre, glaube ich, was ich mir gerne anschauen würde. Also wenn ich halt so an so Filme denke, ne, wie Gladiator und so, das hat schon echt immer, hatte immer was. Ich hatte immer Spaß an die Filme zu sehen. Ich mochte das Setting auch immer sehr. Mhm. Ich finde generell die Römerzeit halt sehr interessant als Zeit. So, deswegen, da könnte ich mir durchaus noch mal wieder was. Ja, genau. Also es bietet eigentlich sehr viel und ist halt schon irgendwie auch ganz cool, weil es sehr viel Pompöses hat, aber dann eben auch, glaube ich, diesen krassen Gap zwischen Arm und Reich sozusagen und verschiedene Regierungsformen und alles Mögliche. Da ist so alles mit dabei irgendwie. Also ich glaube, da könnte man eigentlich coole Sachen daraus machen.
Da habe ich direkt zwei Empfehlungen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Zum einen die HBO-Serie Rom.
Ich dachte mir jetzt schon, dass du die empfehlen würdest.
Also ich weiß nicht, hat einer von euch die geschaut?
Immer noch nicht, ne.
Mir wurde die schon mehrfach empfohlen. Ich habe sie immer noch nicht gesehen.
Okay, sie wurde, das große Problem bei der Serie ist halt, dass sie nach 2 Staffeln abgesetzt wurde, weil die so teuer war. Aber diese 2 Staffeln sind wirklich sehr, sehr gut. Man merkt in der 2. Staffel halt leider, dass sie irgendwie Bescheid wussten, dass sie abgesetzt werden. Und dann wurde gefühlt die halbe Geschichte Roms in 3 Folgen abgehandelt, weil die halt noch einen Schlusspunkt finden wollten. Ja. Aber das stimme ich dir also komplett zu, Marcel. Fantastisches Setting, finde ich auch super cool. Die andere Empfehlung, das wird meine Freitagsempfehlung für Instagram, ist Agora. Das ist ein Film bei Amazon Prime. Ist von 2009 von Alejandro Amenábar und ist mit Rachel Weisz und Oscar Isaac. Und ist ein Film über Alexandria. Und zwar Alexandria unter der Vorherrschaft der Römer. Und zwar geht es da um die Bibliothek von Alexandria und wie Philosophen da in den Konflikt gekommen sind zwischen die verschiedenen religiösen Strömungen. Also das Judentum, das Christentum und noch das Heidentum, was zu dem Zeitpunkt da war. Und das ist in Alexandria halt alles so hochgekocht. Und dann, wie man ja weiß, ist die Bibliothek auch verschollen. Und in dem Film erfährt man zumindest eine Interpretation. Also das ist eine fiktive Geschichte. Auch die Hauptfigur ist so ein bisschen halb fiktiv da. Aber kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr interessanter Film. Und das würde auch dem Setting entsprechen, das du da ansprichst.
Wie heißt der Regisseur nochmal?
Alejandro Amenábar.
Also das klang gerade so richtig gut, als du den rausgekommen hast.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtig ausspreche.
Frag ich lieber nochmal nach. Ja. Ja.
Spanischer Regisseur.
Das dachte ich mir. Wann spielt das grob?
4. Jahrhundert nach Christi. Ich weiß das, weil ich den Film gestern geguckt habe. Also das war schon, das habe ich jetzt nur so deswegen so präsent. Aber das war so ein Diamant, den ich bei Amazon Prime gefunden habe, der mich sehr überrascht hat, weil dann auf einmal Oscar Isaac durchs Bild läuft und dann auch eine große Rolle hat in dem Film. Und das wusste ich vorher nicht.
Ja. Ich glaube, Oscar Isaac kannst du auch wirklich in jedes Setting reinstecken, ne?
Ja.
Irgendwie, der funktioniert irgendwie immer, habe ich das Gefühl. Aber ich war mal einmal in Alexandria. Also in der neuen Bibliothek da nur. Aber das fand ich auch schon ziemlich krass. Also es ist schon eine geile Stadt.
Weiß man da, wo das früher genau war? Also gibt es da so
wo die alte Bibliothek war?
Ja, ja.
Ha, ist zu lange her bei mir, dass ich da war.
Ah, okay. Ja.
Nee, finde ich aber cool.
Falls du sie findest, sag uns zuerst Bescheid.
Ja, auf jeden Fall. Dann drehen wir da einen Film zusammen.
Dann haben wir auch das Geld, um einen Film da zu drehen.
Ja, finde ich super.
Römer-Setting, ja, bin ich dabei.
Ja, bin ich auch dabei. Ist nicht ganz Römer-Setting, aber ich wollte es einfach nochmal in die Runde werfen. House of the Dragon Starttermin ist jetzt klar geleakt, wie auch immer. 22. August geht's los.
Ach, ich hatte September im Kopf. Ringe der Macht September?
Das kann gut sein. Oh, das kann gut sein.
Die laufen ja echt stark gegeneinander, ne? Da bin ich mal gespannt, ey.
Also, ja.
Weiß man da schon, in welche Veröffentlichungsstrategie die fahren? Auf der eine, da kommt ja bestimmt eine wöchentlich bei beidem, ne? Dafür ist das zu groß. Als wenn die das alles auf einmal dumpen würden.
Ja, ist gut möglich. Wie ist denn eure Meinung zu wöchentlich erscheinen lassen oder alles auf einmal?
Bei sowas gerne wöchentlich.
Damit man Vorfreude noch hat.
Auszubringen.
Ausbringen.
Ja, das habe ich ganz gerne tatsächlich dann.
Ich glaube, bei mir auch. Also ich will es natürlich sofort komplett wegbingen. Aber damit nehme ich mir selber ein bisschen auch die Freude an dem Ganzen. Weil dann habe ich es halt nach 2 Tagen durch und was dann? Ja, und so, glaube ich, kann man... Ja, aber ich, ja gut, momentan vielleicht doch ein bisschen länger. Wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich brauche ich ungefähr so lange wie eine Folge pro Woche. Aber irgendwie ist das so, man genießt die Folge mehr. Also ich würde mich dann mehr auf die Folge vorbereiten. So. Ich würde so, okay, du musst vorher was gegessen haben, Handy zur Seite, so. Und jetzt eine Folge genießen.
Würdest du vorher was essen oder dabei essen?
Niemals dabei essen.
Ich kann mich gar nicht
darauf konzentrieren. Ja doch, aber dann gucke ich ja die halbe Zeit auf mein Essen.
Wie konzentriert bist du denn?
Ja, also, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie einen Teller, also wenn ich jetzt sowas snacke nebenbei, okay, das kann ich so machen. Aber wenn ich jetzt wirklich noch was essen muss, so wenn ich mir jetzt vorher einen Teller Nudeln gemacht habe, dann schaue ich da schon mal hin. Oder wie siehst du dann nach dem Essen aus, Tobi?
Das ist ja unwichtig. Schön so Nudeln, Tomatensoße,
dann schaufel ich einfach ohne zu gucken. Einfach schaufeln.
Ja.
Aber ich freue mich darauf wieder, also wenn, vorausgesetzt, es wird gut. Also aber ich freue mich darauf wieder, so Theorien aufzustellen und zu überlegen, was könnte, wie könnte das zusammenhängen und wie könnte sich das weiterentwickeln. Halt wie es bei Game of Thrones war, wo, ich meine, bei Game of Thrones hatte ich immer das Problem, dass ich die Bücher bis zu einem gewissen Punkt gelesen hatte. Und deswegen, bei Game of Thrones gab es nie den Punkt, wo ich gar nichts wusste und dann die neuen Folgen kamen. Das war ein bisschen schade. Aber, also, da freue ich mich drauf, wenn das so ist. Wenn es so gut wird.
Und wenn man sich nochmal mit irgendwie, macht, oder?
Nee, bitte, Tobi. Du zuerst.
Danke, Marcel. Wenn man sich nochmal mit ein paar Leuten so zusammenrauft und das zusammenguckt, da hätte ich ja nochmal Bock drauf.
Yeah.
Also so ein bisschen so Event-Charakter daraus machen. Das hat schon was.
Voll. Was ich gerade sagen wollte, ich frage mich, wann mal wieder ein richtig neues Franchise kommt. Weil wir reden jetzt auch wieder über Spin-offs von, Serien-Spin-off von und man freut sich da auch drauf, ich freue mich da auch drauf. Aber es ist wieder nichts wirklich Neues. Ich weiß noch so damals mit Herr der Ringe, das war halt so das fette Ding. So. Und ich habe immer das Gefühl in den letzten Jahren, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass irgendwas kam, wo ich dachte so, also was Neues, Teil 1, wo ich so dachte, Bams. Ah, Dune vielleicht, ne?
Ich warte schon die ganze Zeit drauf. So.
Dune. Dass der Groschen fällt. Ja, okay, mit Dune, das sehe ich, ja.
Obwohl, das ein neues Franchise zu nennen, ist vielleicht auch falsch, aber...
Aber in sich, ja, doch schon.
Das könnte schon. Den
Film jetzt.
Ja. Das könnte schon das nächste Mega-Franchise werden, wenn sie es richtig anstellen.
Aber die versuchen es ja schon hin und wieder hier. Es gab ja auch dieses Rad der Zeit-Ding da bei Prime. Foundation, diese Apple-Serie und so, es hat halt alles nicht so gut funktioniert.
Genau, das Problem ist nämlich nicht, dass die Produktionsstudios das nicht versuchen. Sie versuchen ja eigentlich, aus allem ein Franchise zu machen im Moment, oder? Also so, dass selbst John Wick ist ja ein Franchise geworden, quasi.
Aber ich meine jetzt halt wirklich nicht im Sinne von, dass die das versuchen oder dass es so verkauft wird als Franchise, sondern dass es halt auch wirklich beim Publikum so durchschlägt. Ja. Und das ist wahrscheinlich gerade echt Dune das beste Beispiel, wo es gut funktioniert bis hierhin und wahrscheinlich auch gut funktionieren kann.
Und die letzten Jahre hat er halt Marvel alles abgeräumt. Ist das Franchise.
Ja, aber das kann ich, aber das ist ja schon jetzt mittlerweile wieder 12 Jahre alt oder so. Wann kam der erste Iron Man und so? Weiß ich nicht, 2008, 2007?
So
um den Dreh zumindest, oder? Also, das ist ja auch schon wieder uralt.
Ja, es ist schon wieder alt, aber es hat lang gedauert. Ich frage mich, ob mit Avatar vielleicht das Franchise nochmal quasi eine Injektion bekommt und zum Leben erweckt wird. Das wäre dann auch nochmal ein Franchise. Es wäre auch nicht neu, weil Avatar halt schon ewig alt ist. Aber ja, könnte auch nochmal so ein Mega-Franchise werden.
Stimmt schon, ja. Es gibt noch ich nehme die Überleitung mal mit, es ist kein direkt neues Franchise, aber es soll das Mysteryverse irgendwann geben. Ich bin gespannt, ob ihr erratet, auf welchen 2 Filmen das aufbaut. Die waren beide von Guy Ritchie.
Und wie soll das heißen, das Mysteryverse?
Das Mysteryverse. Ja, es wird dazu einen dritten Teil geben und dann sollen zwei Spin-Off-Serien dazu kommen zu irgendwelchen Charakteren, die im dritten Teil aufgeführt werden.
Also wenn du es schon Mystery Wars nennst, dann vermute ich, dass es nicht die üblichen Gangsterfilme von Guy Ritchie sind, sondern eher so Richtung King Arthur.
Ja, nee.
Nicht. Okay.
Verkündet hat das Ganze Robert Downey Jr.
Ach, Sherlock Holmes. Habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt.
Da muss ich sagen, mir haben die ersten beiden eigentlich ganz gut gefallen.
Ja.
Die beiden Sherlock-Filme da. Genau, jetzt soll der dritte kommen und das Ganze, das soll, also es soll irgendwie ein bisschen mysteriöser werden. Ich weiß nicht genau, was die da für Figuren oder so einfügen. Aber ich fand so, sag ich mal, das ganze Setting wieder sehr geil. Die waren nicht perfekt, die Filme, keine Frage, aber freuen würde ich mich trotzdem. Und machen wird das Dexter Fletcher, das ist der von Bohemian Rhapsody, Rocketman, also eigentlich jemand, der eher die Biopics oder heißt das Musicpics? Nee.
Ja, Biopic ist schon
richtig. Biopic, ja. Gemacht haben. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die alten Sherlock-Filme? Also die Sherlock-Holmes-Filme, muss man ja auch sagen.
Ich fand die auch sehr gut. Mir haben die auch sehr gut gefallen. Also von daher, wenn es dieses Setting hat, ich wäre dabei.
Wenn es wieder so Frotzeleien zwischen Robert Downey Jr. und Jude Law gibt, dann bin ich am Start. Das war fantastisch.
Ja.
Also.
Die haben gut funktioniert, das stimmt, ja.
Aber davon haben die auch gelebt. Weil Storytelling-mäßig waren da schon, die waren schon ein bisschen hakelig auch hier und da. Insbesondere der zweite. Aber Robert Downey Jr. und Jude Law waren schon top in den Filmen.
Und ich muss sagen, als zumindest der erste rauskam, der war schon, ist ja einer von 8000 Sherlock-Filmen, ne, die es gibt. Also ist ja jetzt wirklich kein neues Franchise. Aber die hatten schon so ihren eigenen Stil, der ganz cool war. Also war auf jeden Fall mal ein bisschen anders versucht.
Ich mochte zum Beispiel auch da diese Slow-Mo-Sachen, wenn Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes immer so analysiert, wie er dem Gegner jetzt alles Mögliche bricht und die Angriffe abwehrt. Fand ich immer sehr cool gemacht, dass du es einmal so richtig in Slow-Mo mit Erklärung siehst und dann einfach innerhalb von 3 Sekunden, wie es wirklich passiert. So.
Ja.
War ein cooles Element.
Hatte mir auch gefallen, das stimmt. Was habe ich noch Schönes? Nochmal einen Serienstart. Voraussichtlich nämlich im April die letzte Staffel von Better Call Saul.
Habe ich das gesehen bei Netflix.
Hat ja alles so ein bisschen abgenommen, aber die wollen das immerhin, finde ich es gut, dass sie es abschließen, irgendwann mal, und jetzt nicht noch mehr ausringen. Und die wollen tatsächlich nochmal relativ viel vom Breaking Bad Cast zurückbringen, also inklusive Walter White und Jesse Pinkman.
Ich würde gerade sagen, dass ich heute ein Bild gesehen habe im Internet, von wegen They Will Be Back, und dann im Auto halt Walter White, Jesse Pinkman. Also ich bin gespannt.
Ich habe das Gefühl, das brauchen die aber auch, oder? Bei Better Call Saul, ja. Weil ich habe, also mein persönliches Empfinden bei Better Call Saul ist, ich mag die Serie, aber dadurch, die hat so ein langsames Pacing und ist so verteilt auch erschienen irgendwie in meinem Kopf, dass ich ein bisschen müde bin an der Serie. Also ich finde gut, dass sie die abschließen, und ich bin sogar so weit, dass ich nicht wirklich darauf warte, dass die nächsten Folgen kommen davon. Also irgendwie bin ich bei Better Call Saul so ein bisschen langsam ausgefadet, so gefühlt, vom Engagement her.
Ja, es war auch wirklich langsam. Also was da passiert ist, also es war dann, teilweise waren die Staffeln auch in Part 1 und Part 2 noch aufgeteilt irgendwie.
Ja.
Und also ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, dafür, dass ich 5 Staffeln geguckt habe, was da jetzt wirklich alles passiert ist. Also da sind die Recap-Videos, glaube ich, die werden dann nochmal ordentlich geklickt werden müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Best of Cinema, schon mal gehört? Den Ausdruck?
Also, kann ich mir ganz gut zusammensetzen. Ich weiß.
Das ist irgendwie seit letztem Jahr so eine Initiative von der Studio-Kanal GmbH. Also jeden ersten Dienstag im Monat wird, also seit, ich glaube, Ende letzten Jahres irgendwann, nochmal ein Klassiker im Kino aufgespielt. Sprich sowas wie Leon der Profi wird dann nochmal kommen, Reservoir Dogs, Fabelhafte Welt der Amelie, so. Also ein paar sind auch schon gelaufen und sowas.
Mulholland Drive lief letztens, Der Pate lief letztens. Hat das was damit zu tun?
Ich weiß, aber das waren ja von den Filmkunstkinos, die machen ja immer mal ein paar ältere Filme.
Ich habe mal Mulholland Drive im UCI gesehen. Also.
Ah, okay, ja, dann kann das tatsächlich gut sein, ja.
Ja.
Ja. Aber da ist, wie ist so euer Eindruck, habt ihr nochmal Bock, also du warst scheinbar schon, aber nochmal so ein paar alte Klassiker im Kino zu gucken?
Auf jeden Fall.
Ich finde das auch gut. Also klar, auf der einen Seite ist es, kann man wieder diskutieren und sagen, gut, man hat schon mal damit Geld eingenommen, also jetzt einfach nochmal mit demselben Film Geld einnehmen, aber ich finde es eigentlich auch ganz nice, weil du hast halt sonst nicht die Möglichkeit, das auf einer Leinwand zu sehen, so. Und wenn du halt Bock hast und sagst, hey komm, das ist mir nochmal den Zehner wert oder gut, kommt immer sehr davon, wo du hingehst, aber übrigens da mal, muss ich auch sagen, mal was Positives zum Thema Kinokassen. Ich finde es nämlich auch sehr nice, dass jetzt doch einige Ketten wieder ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Gerade auch diese Cinemax-Reihe, glaube ich, haben das in Krefeld und hier in München gibt's die auch. Und da kannst du ja wirklich in jeden Film gehen für, ich glaube, irgendwie 7 Euro oder so, 7, 8 Euro maximal. Egal, ob der Überlänge hat und so weiter und so fort. Und dann hast du auch viel mehr Bock, wieder ins Kino zu gehen, wenn du denkst, okay, ob ich mir da noch Popcorn und so hole, ist ja meine Entscheidung, aber an sich bezahle ich für den Film halt 7, 8 Euro. Ja, aber ich finde wirklich, das ist halt ein elementarer Unterschied im Vergleich zu anderen Kinos, die halt eher sagen, ja, wir gehen mal so auf die 20 Euro zu. Und das macht Kino, finde ich, wieder viel zugänglicher. Und warum dann nicht nochmal so die älteren Sachen zeigen, wo vielleicht auch die jüngere Generation nochmal Bock hat zu sagen, hey, ich hatte damals einfach nicht die Chance, den im Kino zu sehen und jetzt kann ich nochmal im Kino sehen.
Ja, mir hat dein Satz auch gerade gefallen mit, dann hol ich halt, Popcorn ist meine Entscheidung. Da redet dir keiner rein, ja. Nee, finde ich aber auch richtig cool. Also ich habe Bock, nochmal so ein paar zu sehen. Wir gucken ja auch nächsten Monat Fight Club nochmal im Kino. Habe ich auch tierisch Laune drauf.
Aber dazu muss man jetzt auch mal sagen, die Filmkunstkinos hier in Düsseldorf machen das ja schon länger. Ne? Die machen ja so Filmreihen, zum Beispiel im Souterrain, weil es letztens die Paul Thomas Anderson-Reihe oder die Denis Villeneuve-Reihe. Also
genau, die machen das und die machen aber jetzt on top, machen die auch bei diesem Best of Cinema mit.
Sehr cool, sehr cool. Freut mich. Nee, da sind immer wieder Perlen dabei, wo ich mich immer freue, die auf der großen Leinwand zu sehen.
Ja. Ja, und jetzt hätte ich nur noch ein Ding, was ich irgendwie noch lustig fand. Im Mai 23, also dauert noch was, kommt der neue Guardians of the Galaxy 3 raus. Und der hat jetzt schon einen Rekord aufgestellt. Das ist auch wirklich kein toller Rekord, aber die haben das meiste Make-up benutzt in einem Film, was jemals benutzt wurde. Das sind Rekorde, die man haben will, auf jeden Fall. Jetzt ist aber meine schöne Fangfrage an euch. Oder es ist keine Fangfrage, es ist eigentlich nur eine Frage. Was glaubt ihr, war der Film, der bis dato das meiste Make-up hatte?
Ja, jetzt sei nicht Guardians of the Galaxy 2.
Das wäre schon sehr langweilig, nee. Nee, ist ein bisschen älterer Film. Mit einem Darsteller, der extrem viel Mimik macht.
Die Maske. Extrem viel Mimik macht?
Die Maske, Jim Carrey.
Richtiger Darsteller, aber falscher Film.
Das meiste Make-up.
Man hätte den ungefähr vor 5 Monaten ganz gut gucken können. Also nicht, weil er dann im Kino lief, sondern weil die Zeit stimmt.
Ach, Grinch.
Ja.
Ah, nice.
Fand ich nur ganz lustig, nochmal zu lesen. Grinch. Wie fandet ihr damals The Grinch? Habt ihr den im Kino gesehen? Oder überhaupt? Oder?
Ich hab den nicht im Kino gesehen, aber es ist irgendwie trotzdem Kultfilm geworden. Also Ich finde den drüber komplett, aber kann man irgendwie gucken. Ja.
Ja.
Habe aber auch keine tiefen Gefühle zu dem Film. Aber.
Nee. Irgendwie fand ich ihn auch ganz cool damals. Also ich war da im Kino tatsächlich, nämlich ich glaube mit meinem Bruder, meinem Vater oder so. Und da ich selten im Kino war, fand ich es so geil.
Ja.
Ja. Also habe ich den immer noch ganz positiv in Erinnerung, ja.
Ich werde nie vergessen die Szene, wo der sich mit dem Rasierapparat schneidet.
Mit diesen ganzen 5000 Pflastern dann.
Ja, ja, aber auch wieder wie dieser Rasierapparat aussieht. Wie einfach dieses, so mit diesem aufgefächerten, wie so ein Mähdrescher sieht er aus. Also, keine Ahnung, hat mich irgendwie geprägt.
Ach ja.
Na gut.
Ja, mehr tolle News habe ich auch gar nicht vorbereitet.
Das trifft sich zeitlich auch,
glaube ich. Ich glaube auch. Gut. Das soll ja eine lockere.
Haben wir schon wieder hier fast eine Stunde Quatsch. Spannend. Aber vielen Dank, Tobi, für das Vorbereiten der News.
Gerne, vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Die Rom-Serie, die Agora-Empfehlung und Dr. Strange, was? Bombe, was?
Auf Englisch heißt er Dr. Strangelove oder und auf Deutsch heißt er Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Oder? Also der ist ein komplizierter Titel, aber das ist ein Klassiker, muss man sich schon
mal sehen. Ja. Nehme ich mit.
Das wird so ein Film sein, wenn ihr den guckt, dann merkt ihr, versteht ihr auf einmal irgendwelche Anspielungen und Zitate in irgendwelcher Popkultur oder so, also Das ist schon so ein Pfeiler, Grundpfeiler.
Ja, nice. Dann würde ich sagen,
Wrappen wir es ab.
Wrappen wir das ab.
Rap, rap, rap. Wrappen wir es ab.